Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Einen Tag nach Fertigstellung des schwimmenden Piers, den das US-Militär an der Küste des Gazastreifens gebaut hat, kommen erste Hilfsgüter an. Die Verteilung der Lieferungen könnte aber schwierig werden, sagen die Vereinten Nationen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, im Westjordanland haben radikale jüdische Siedler einen Lastwagen gestoppt und angezündet, weil sie dachten, dass er Hilfslieferungen in den Gazastreifen bringt. Nicht der erste Vorfall dieser Art. Und auch heute wieder ist die Stadt Charkiw in der Ukraine beschossen worden. Bei dem russischen Raketenangriff hat es mindestens 2 Tote und viele Verletzte gegeben. Aber nach den Worten von Kreml-Chef Putin will man die seit Wochen unter Feuer liegende Stadt gar nicht einnehmen. Wie passt das zusammen? Das sind einige unserer Themen heute, am Freitag, den 17. Mai um 16.30 Uhr. Der Behelfshafen, den die US-Truppen vor der Küste Gazas gebaut haben, ist fertig. Heute Morgen sind laut US-Behörden die ersten Hilfslieferungen an Land gebracht worden. Bettina Meyer mit Einzelheiten.
Es sieht aus wie ein langer grauer Steg, der vor der Küste Gazas im Wasser schwimmt. Dieser provisorische Hafen für Hilfsgüterlieferungen, der von den USA gebaut wurde, hat heute seinen Betrieb aufgenommen. Erst der LKW mit Hilfsgütern sei gegen 9 Uhr morgens das erste Mal an Land gerollt, teilte das US-Zentralkommando mit. Es handele sich um eine multinationale Anstrengung, um über den Seeweg mehr Hilfen für die Zivilbevölkerung in Gaza bereitzustellen, hieß es weiter. Das Pier ist auch unter dem Namen Joint Logistics Over the Shore, kurz JLOTS, bekannt. Kleinere militärische Schiffe der US-Marine docken an dem Pier an, das mehrere hundert Meter lang ist und am Strand verankert wurde. Dann fahren kleinere LKW mit den Hilfsgütern an Land, wo sie umgeladen und weiterverteilt werden sollen. Für die Verteilung sei den US-Behörden zufolge das World Food Program und die UN zuständig. Israels Militärsprecher Daniel Hagari hatte kurz vor der Fertigstellung des Piers gesagt, dass es darüber hinaus weitere Bemühungen geben wird, noch mehr Hilfen vom Land aus nach Gaza zu bringen. Zuletzt war die Kette von Hilfs-Lkw fast abgerissen, zum einen wegen der Bodenoffensive in der Grenzstadt zu Ägypten Rafah, zum anderen, weil die Hamas den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom beschossen hatte. Dort sollen laut Militärangaben aber gestern wieder 350 Lkw mit Hilfsgütern für Gaza abgefertigt worden sein.
Die Lieferungen können also jetzt auch über den provisorischen Hafen ins Landesinnere gebracht werden. Die UN haben allerdings angemahnt, dass Treibstoff fehlt und so die Verteilung der Hilfsgüter an die 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen extrem erschweren wird. US-Pentagon-Sprecherin Singh hat betont, dass die Frage der Treibstofflieferungen in allen Gesprächen mit den Israelis zur Sprache kommt. Israel befürchtet, dass die Hamas gelieferten Treibstoff für ihren Kampf gegen die israelischen Truppen verwendet. Radikale Siedler haben im Westjordanland einen Lastwagen angegriffen. Laut Militär haben die Angreifer den Fahrer verprügelt und das Fahrzeug in Brand gesetzt. Die Täter wollten anscheinend verhindern, dass Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen. Nach israelischen Angaben haben Soldaten versucht, den Lkw-Fahrer zu schützen und zu versorgen. Dabei sind sie von den Demonstranten angegriffen und teilweise verletzt worden. Israelische Medien hatten diese Woche bereits über einen ähnlichen Vorfall berichtet. Demnach hatten Demonstranten einen LKW angehalten, die Ladung auf die Straße gezerrt und den Fahrer verprügelt. In beiden Fällen handelt es sich laut Medienberichten um gewöhnliche Lastwagen und nicht um Hilfstransporte für den Gazastreifen. Die Demonstranten lehnen die Entsendung von Hilfsgütern in den Gazastreifen ab mit der Begründung, das stärke die militant-islamistische Hamas. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Auch heute wieder ist die Stadt Charkiw beschossen worden. Bei dem russischen Raketenangriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens 2 Menschen getötet und mindestens 13 Menschen verletzt worden. Nach den Worten von Kreml-Chef Putin will man die seit Wochen unter Feuer liegende Stadt aber gar nicht einnehmen. Das hat er heute vor Vertretern russischer Staatsmedien zum Ende seines Besuchs in China in der Stadt Harbin gesagt. Ein Reporter hatte Putin die Frage gestellt, nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj am Donnerstag die massiv angegriffene Region Charkiw besucht und von einer Stabilisierung der Lage dort gesprochen hatte. Putin gibt an, dass Russland derzeit eine Pufferzone dort einrichten will, weil von Charkiw aus die russische Region Bjelgorod massiv mit ukrainischen Drohnen und Raketen beschossen wird. Der frühere Kreml-Chef Medvedev, der jetzt Vizechef im Nationalen Sicherheitsrat ist, hatte Selenskyjs Reise nach Charkiw einen Abschiedsbesuch genannt. Weil die Führung in Moskau immer wieder Charkiw als russische Stadt bezeichnet, gehen viele Experten davon aus, dass der Kreml auch diese Region annektieren will. Putin hat das also erstmals zumindest vorläufig dementiert. Was es zum Thema Ukraine von der China-Reise von Wladimir Putin noch zu berichten gibt, fasst jetzt Benjamin Eissel zusammen.
Am Abend besuchten Xi Jinping und Wladimir Putin eine Gala in Peking. Gefeiert wurde, dass die Sowjetunion die Volksrepublik China vor 75 Jahren als Staat anerkannt hat. Das russisch-chinesische Kulturjahr dazu wurde eröffnet. Die Symbolik ist klar, Chinas und Russlands Freundschaft ist enger denn je. Zweifel daran kamen ohnehin auch davor keine auf. Die kommunistische Führung hat Putin mit viel Pomp empfangen. Natürlich spielte auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle, auch wenn beide Seiten nicht von einem Krieg sprechen. Putin dankte der chinesischen Führung für ihre vermeintliche Initiative, das so wörtlich Problem zu lösen. Xi Jinping sagte, China hoffe auf baldigen Frieden und Stabilität in Europa und werde weiterhin eine konstruktive Rolle spielen. Miko Huotari vom China-Forschungsinstitut Merix sieht allerdings bislang keinerlei Anzeichen dafür,
dass sich Peking hier konstruktiv in einem Friedensprozess wirklich einbringen würde. Und wenn es sich einbringt, dann wohl an der Seite Russlands Interessen. Alle Seiten wollen diplomatische Lösungen. Das ist nichts Neues. Und das, was Peking bislang vorgelegt hat, war eine Zusammenfassung ihrer eigenen Präferenzen und Prioritäten und in keiner Weise ein konkreter Schritt dahin, dass sich die Ukraine und andere westliche Partner auch in irgendeiner Weise sicher fühlen könnten, dass Peking eine echte konstruktive Rolle spielt.
Die beiden autokratischen Nachbarn China und Russland haben in den mehr als 2 Jahren seit Kriegsbeginn ihre Beziehungen deutlich ausgebaut. Zwar liefert die Volksrepublik nicht direkt Waffen in das Nachbarland. Die US-Regierung hat China in den vergangenen Wochen allerdings mehrfach dafür kritisiert, Waren nach Russland zu liefern, die neben ziviler Nutzung auch vom russischen Militär verwendet werden können, darunter Flugzeugmotoren, Drohnen und Mikrochips.
The People's Republic of China's essential reconstitution of Russia's defense industrial base is deeply problematic.
Der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, sagte gestern noch einmal, es sei problematisch, dass China Russlands Rüstungsindustrie umbaue. Am frühen Morgen ist Wladimir Putin in Harbin angekommen. International mit Sorge durfte vor allem der Besuch des russischen Staatschefs am Harbin Institute of Technology betrachtet werden. Die Universität hat starke Beziehungen zu Chinas Militär und ist von den USA wegen nationaler Sicherheitsbedenken bereits vor Jahren sanktioniert worden.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.